Tapper trifft. Der Podcast mit Geschmack. Holger Tapper trifft Macher aus Sachsen-Anhalt. Kulinarische Sterne, kreative Köpfe und das Beste aus der Region.
Ja, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen. Schönen Dank fürs Reinhören bei Tapper trifft, dem Podcast mit Geschmack, in dem ich euch Menschen mit tollen, leckeren Ideen vorstellen darf, die Macher hinter den Unternehmen bei uns aus Sachsen-Anhalt oder einfach nur wahnsinnig kreative, interessante Menschen, die unser Leben bereichern. Und von meinem heutigen Gast stammt dieser wunderbare Satz: Jeder Mensch muss an die frische Luft und an die Sonne, damit er gesund bleibt. Bei Kühen ist das nicht viel anders. Was für ein herrlicher Spruch. Und dieser Spruch stammt von Linda Becker. Sie ist Geschäftsführerin vom Bauer Freigeist aus Wiebke bei Gardelingen in der Altmark. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, Holger.
Und daran merkt man schon deinen Bezug zu Tieren, gerade auch zu Kühen. Oder gibt es noch andere Tiere, die du wahnsinnig gerne magst?
Also bei uns lebt viel mehr als natürlich nur Kühe. Ja, mein Opa hat noch Hühner und es gibt Schafe und es gibt Pferde. Schweine gibt es nicht mehr. Also der Bauernhof oder der typische altmärkische Vierseitenhof, auf dem bin ich aufgewachsen, wo wirklich in jedem Stall eine andere Tierart war. Ja.
Was für eine wunderbare Kindheit du gehabt haben musst oder vielleicht auch anstrengende Kindheit auf dem Bauernhof aufzuwachsen. Darüber reden wir heute in diesem Podcast. Du hast im Übrigen auch eine Einladung in meine Richtung ausgesprochen. Normalerweise könnten wir diesen Podcast, weil ich diesen Kuhduft, diesen Kuhstallgeruch so mag, hätten wir den auf deine Einladung hin auch bei dir in der Altmark aufnehmen können. Umso schöner ist es, dass du heute, bezeichnen auf am 10. Juni, das ist ein Mittwoch, an dem der kulinarische Stern in Magdeburg zum 10. Mal verliehen wird. Deswegen bist du nach Magdeburg gefahren, hast diese Podcast-Aufzeichnung eingeschoben, bist auch schon so richtig ja, galamäßig angezogen.
Oh Gott.
Das finde ich richtig toll, sieht spitze aus.
Dankeschön.
Weißt du schon, ob ihr einen Preis bekommt? Habt ihr wieder was eingereicht für den kulinarischen Stern?
Ja, wir haben dies Jahr auch wieder eingereicht, aber man weiß nie vorher, ob man was bekommt. Das ist ein großes Geheimnis. Da macht auch die AMG ein großes Geheimnis drumherum. Und das ist auch ein wirkliches Kribbeln, wenn man dann in der Halle sitzt und die Vergabe stattfindet und man wirklich gar nichts vorher rausbekommen hat, dann ist das natürlich auch, also es ist wie ein sportlicher Wettkampf, ja. Und dann freut man sich natürlich auch, wenn man den Preis bekommt. Und ich weiß es vorher nicht, aber es ist auch ein schöner Anlass, um mit allen anderen aus der Branche zusammenzukommen. Und da gibt man sich dann natürlich auch besonders Mühe. Und ich schaffe es natürlich heute nicht mehr vorher nach Hause. Deswegen siehst du mich jetzt schon, die Zuhörer können es nicht sehen. Also du siehst mich jetzt schon in meiner abendlichen Robe.
Gülden ist es auch.
Gülden, ja, es ist ein bisschen, es glitzert.
Mhm. Was habt ihr denn eingereicht in diesem Jahr? Also ihr habt ja auch schon Erfahrung mit dem kulinarischen Stern.
Ja, wir haben auch schon mal gewonnen, ja, das stimmt.
Und zweimal, so wie ich weiß.
Wir haben 4 Sterne schon.
Oh, wow, dann habe ich 2 unterschlagen, es tut mir leid.
Ja, das ist nicht schlimm. Ich muss auch in meinem Hinterstübchen mittlerweile graben. Und was wir dieses Jahr eingereicht haben, ist ein Naturjoghurt, ein langgereiften Gouda, der heißt bei uns Mühlstein, und eine Salami, wenn ich mich richtig erinnere, ja.
Was heißt denn langgereift? Wie viele Monate?
Also der hat, wir haben den in unterschiedlichen Altersstufen eingereicht, in 3 Altersstufen, und der älteste waren, glaube ich, 10 Monate.
Ob ihr denn den 5. kulinarischen Stern bekommen habt oder also vielleicht sogar einen 6. Mal, der gleich für 3 Produkte ausgezeichnet wäre, dann wäre es sogar vielleicht noch der 7.
Oh Gott.
Das weiß man dann, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird.
Ja.
Ihr werdet es erfahren. Generell möchte ich ganz gerne mal von dir wissen, wenn wir schon über solche Leckereien auch heute noch sprechen werden, wie schmeckt denn Sachsen-Anhalt eigentlich für dich?
Also ich bin ja direkt an der Basis der Erzeuger, der Lebensmittelerzeuger, und Sachsen-Anhalt schmeckt für mich vielfältig, bunt, regional, direkt. Also wir können uns wirklich regional selbst versorgen, und das ist auch so ein bisschen unser Ziel. Ja, dass wir darauf hinarbeiten, dass wir alles aus der Region bekommen können. Und da hat der Geschmack natürlich eine ganz besondere Stellung, denn nur über den Geschmack bleiben wir ja die Kunden, die uns kaufen, die uns gerne wieder suchen, im Geiste. Und über die Geschmacksknospen können wir dann ankommen und werden auch wieder gesucht.
Wird dieser Geschmack teilweise unterschätzt? Meinst du, dass Sachsen-Anhalt sowieso generell ein unterschätztes Bundesland ist?
Also ist ja meine Heimat. Jetzt würde ich sagen, auf alle Fälle ja. Aber jeder zelebriert ja seine Heimat auch so ein bisschen für sich. Und ich habe auch schon in Stuttgart gelebt.
Zum Studium?
Genau, ich habe auch eine Zeit lang in Berlin gelebt und bin so ein bisschen, habe meinen Rucksack in Deutschland voll gemacht und auch im Ausland. Und ich kann sagen, wir werden kulinarisch noch unterschätzt, auf jeden Fall. Und in allen anderen Wirtschaftsbereichen finden wir ja ab und zu mal in den Medien statt, aber dürfen auch gerne noch mehr stattfinden.
Wir reden heute über die Idee, die hinter dem Bauer Freigeist steckt, dessen Geschäftsführerin du bist, mit einem Partner zusammen, über den werden wir natürlich auch noch reden. Möchte aber natürlich ganz gerne erstmal mit dir persönlich anfangen. Du hast jetzt gerade schon mal so angedeutet, wie du aufgewachsen bist, Vierseitenhof in der Altmark und bist dann durch die Welt gezogen oder sowas. Wie war dein Leben eigentlich von vornherein schon so vorgezeichnet? War das ganz klar, wenn man auf dem Bauernhof groß wird und die Eltern auf dem Bauernhof betreiben, dass man selbst den dann irgendwann mal übernehmen wird?
Nee. Das war gar nicht klar und meine Eltern haben uns Kindern auch die Freiheit gelassen, das zu durchdenken, ob wir das wollen. Und direkt nach dem Abitur habe ich auch gedacht, ich werde Lehrer und studiere in Leipzig. Das habe ich mich aber nicht getraut. Ich habe da vielleicht zu sehr auf den Rat von außen gehört, habe es selber nicht mal probiert und bin dann zu einer Ausbildung gekommen und habe Steuerfachangestellte gelernt.
Ist ja auch nicht schlecht, wenn man dann auf dem Bauernhof dann irgendwas abrechnen muss, oder?
Ja, ist generell nicht schlecht, ne? Also fürs Unternehmersein ist es ja nicht schlecht, Einblick in seine Bücher zu haben und wissen, wie das zustande kommt, so eine Bilanz und was am Ende dabei rauskommt. Und das war gut, es war eine gute Basis. Ausbildung ist sowieso immer ein guter Anfang, um ins Leben zu starten. Und danach ging es dann zum Studium. Landwirtschaftsstudium in Stuttgart-Hohenheim. Und danach habe ich noch ein DLG-Trainee gemacht, also ein Trainee bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Zwischendurch war ich noch mal im Ausland, habe auf landwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet in Südamerika. Das war aber nur eine kurze Zeit. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und über das Trainee habe ich verschiedenste Sachen ausprobieren dürfen. Einmal habe ich in einer Bank in Berlin gearbeitet, einmal in einer Beratung in Leipzig, also landwirtschaftliche Beratung. Dann in einer Erzeugergemeinschaft im Schwäbisch-Hellischen. Genau, und so habe ich meinen Rucksack vollgepackt. Das war der Weg des Lernens und des Erfahrungssammelns. Und dann bin ich wieder zurückgekommen 2014, 15 in die Altmark. Ja.
Du hast schon so viel gemacht, aber bist du noch so jung?
Ja, ich werde 40 dieses Jahr. Ja,
wow. Also, ja,
aber so jung ist das auch nicht mehr.
So von der Vita her und so, was du alles schon geschafft hast, ist großartig. Das ist
Dankeschön.
Toll. Ja, und großartig stellt man sich, glaube ich, auch so das Leben auf dem Bauernhof vor, wenn man ein bisschen naiv ist und das vielleicht aus irgendwelchen Büchern kennt oder vielleicht mal irgendwie vom Familienurlaub, wenn man seinen Kindern den Urlaub auf dem Bauernhof verbringt, um denen zu zeigen, okay, das sind Kühe, so sehen Tiere aus. Wie romantisch ist denn das Leben auf dem Bauernhof eigentlich noch?
Also ich glaube, jeder von uns kennt so die Bilderbücher aus Kindheitszeiten oder heutzutage gibt es ja die Toni-Box mit einer Toni-Figur von Conny, die erklärt dann das Leben auf dem Bauernhof und das ist ja so kommen ja die meisten heutzutage in Kontakt mit dem Landleben, würde ich behaupten, alle die nicht auf dem Land leben. Und das Leben auf dem Land bedeutet für mich eigentlich eine unglaublich große Freiheit und Schaffenskraft, weil ich ja da meinen Wirkungsbereich habe. Und in dieser Schaffenskraft gehe ich ja auch auf. Ne? Wir hatten, bevor wir jetzt angefangen aufzuzeichnen, hast du ja auch, du liebst das, was du machst. Und genau das gleiche Gefühl ist das. Und wir erschaffen ja da nicht nur Lebensmittel, sondern wir erschaffen im ländlichen Raum den Lebensraum. Also wir gestalten den Lebensraum, so wie so ein Stadtplaner das in der Stadt macht und der Gärtner dann noch den Rasen bei euch vorm Studio pflegt, erschaffen wir da draußen einen Lebensraum. Und das ist uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, dass wir da auch eine gewisse Verantwortung für tragen. Und in dieser Verantwortung stecken wir drin. Und neben dem, dass das tagesfüllend ist, ist das auch mal kräftezehrend, ist das auch mit Risiko verbunden, weil das ist eine Unternehmung, also es ist ein bodenständiges Unternehmen. Und wenn dann so Zeiten sind wie 2019, die große, langanhaltende Dürre, 2019, 2020, dann bewegt einen das und dann gibt es auch mal schlaflose Nächte. Ja, also das gehört sicherlich zum Unternehmersein auch dazu, aber das sind dann die Tage, wo man denkt, könnte auch eine andere Zeit sein.
Die habt ihr überstanden, aber trotzdem hast du so von Freiheit gerade so schön gesprochen. Das wird irgendwie so wie Freiheit. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen eher definieren, was in so Leben, also für mich persönlich wird das immer so durchstrukturiert, morgens um 5 Uhr melken, dann ist es auch das ganze Jahr über. Es gibt irgendwie, es klingt nicht nach Urlaub, man hat immer irgendwie was zu tun auf dem Bauernhof.
Ja, das stimmt. Und wir sind in keinem klassischen landwirtschaftlichen, du kommst ja aus
Ostfriesland.
Ostfriesland. Mhm. Wir sind hier im Osten ja anders aufgestellt von den landwirtschaftlichen Betrieben. Also es gibt viele Familienbetriebe, aber es gibt ja auch Agrargenossenschaften zum Beispiel. Und unsere Familienbetriebe bestehen nicht so, wie das in Ostfriesland, Niedersachsen ist, aus der Familie und vielleicht noch einem Halbtagsangestellten, sondern unsere Betriebsstruktur besteht wirklich im größeren Sinne wie eine normale Unternehmung. Also es gibt uns als Familienkern, der mitarbeitet, aber es gibt auch noch angestellte Mitarbeiter. Ich sage immer Familie plus, weil alle sind mittlerweile so lange da, dass sie auch zur Familie zählen. Und dadurch schaffen wir Routinearbeiten zu bewältigen und meistern das gemeinsam. Und es bleibt dann noch Zeit. Du hast gerade gesagt, du hast schon so viel gemacht. Wir haben ja noch nicht alles aufgezählt. Es bleibt dann noch Zeit, darüber nachzudenken, ob man aus dem Alltag heraus es schafft, nicht nur die Milch an eine große Molkerei zu verkaufen oder die Molkerei kauft die auf, sondern dass man sagt, ich traue mich jetzt selber die Milch zu veredeln, zu verarbeiten. Und das wäre dann die Käseherstellung. Ne? Das ist ja ein Baustein.
Dann sind wir bei Bauer Freigeist. Und dazu kommen wir ja noch. Aber ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz ein bisschen in deiner Geschichte ein bisschen rumgraben. Ja, weil es eben so toll ist, dass du ja auch mit dem Studium, mit dem fertigen Studium und mit dem all dem, was du auch noch alles so gemacht hast, zurück in die Altmark gekommen bist. Und deine Eltern, die haben ja dann scheinbar in siebter Generation dann schon diesen Hof betrieben. Und dann kommst du vielleicht mit irgendwelchen Ideen an. Wie haben die dann auf dein Wissen reagiert? Konntest du die auch, oder hast du überhaupt versucht, die irgendwo hinzulenken? Werde doch mal ein bisschen moderner. Hast du irgendwelche Vorschläge gemacht?
Also meine Eltern waren und sind in ihrem gesamten wirtschaftlichen Leben offen für neue Ideen gewesen. Also sie haben auch viel ausprobiert. In den über 35 Jahren, die sie ja jetzt den Betrieb auch schon führen, die haben direkt nach der Wende den Betrieb wieder eingerichtet. Also Wende heißt ja, das LPG-System davor enteignet gewesen, Flächen zurückbekommen. Und dann sind sie gestartet als Wiedereinrichter und haben auf der alten LPG-Anlage angefangen zu wirtschaften. Und haben da auch vieles im Betriebsverbund mit anderen landwirtschaftlichen Familienbetrieben aus der Region auf die Beine gestellt und ausprobiert. Also da gibt es in unserer Familie doch eine gewisse Form von Mut für Neues.
Schön.
Ja. Und Entwicklungsfähigkeit. Natürlich sieht das, sage ich das jetzt so einfach, aber im Alltag sieht das natürlich auch so aus, dass man dann Sparringpartner ist und dann erstmal ausgefochten werden muss, in welche Neuerungen wir gehen oder was wir jetzt gemeinsam ausprobieren. Und ich weiß nicht, warum der Moment 2015 so intensiv gefruchtet hat. Ich bin von meinem Bildungsweg wieder zurückgekommen. Damals hatte ich ja noch in der Beratung gearbeitet und habe ihnen gesagt, so, hier sind zwei Zahlen, die schreibe ich euch mal auf. Und dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das machen. Und dann kam die Vision der langfristigen Weiterentwicklung in eine andere Richtung. Und zwar ist das die Ausdifferenzierung des Lebensmittels. Und ausdifferenzieren heißt, ich gehe weg von der Masse und schaue in die Nische und muss mich fragen, ob ich das kann. Ja?
Was heißt denn in der Landwirtschaft Nische? Also baut ihr denn irgendwie was komplett anderes an oder habt ihr denn irgendwie ganz besondere Tiere? Oder was wäre eine Nische in der Landwirtschaft?
Also eine Nische ist zum Beispiel oder war damals noch die Biomilch oder die Bioproduktion generell. Ne? Also die Bioproduktion, ich glaube, als wir angefangen haben 2015, jetzt ganz einen Faktencheck machen, weiß ich nicht, waren das 5%? Ja, und die Wachstumsraten im Biobereich sind ja bis heute da. Jedes Jahr wird ja der Bedarf und die Nachfrage an Bioprodukten mehr in unserer Gesellschaft.
Sieht man dann in Supermärkten, ne? Also gerade wo die Regale auch größer und breiter werden, stimmt. Mhm,
genau. Und wir sind dann aus der Masse rausgegangen in eine Nische, erst mit einem kleinen Schritt, also in der EU-Biomilch, haben eine große Molkerei geliefert an einen Konzern und haben uns dann, ich glaube, das waren 5 Jahre später, 2020, getraut, nochmal in Richtung Verband zu gucken, also Ökoverband, und uns dann einem Ökoverband anzuschließen. Also das waren so Entwicklungssteps. Jetzt hätten wir ja in dieser Fahnenstange nur noch einen Schritt, der möglich wäre, um sich auszudifferenzieren. Aber ob wir den machen können, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir liefern jetzt nicht mehr an die große Molkerei, sondern wir liefern an eine sehr regionale Molkerei. Die sitzen in Münchehofe.
Also früher ging eure Milch in Richtung Weißenfels und jetzt nach Meckpomm, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Die haben zwei Sitze, also einmal in Dechow, Meckpomm, und einmal in Münchehofe. Das ist Brandenburg direkt an Berlin dran. Und das ist die gläserne Molkerei. Genau. Und vorher ging die Milch Frischli, ja, Weißenfels. Und die, dazwischen gab es eine Phase, da waren wir bei dem großen Konzern Arla.
Sag mal auch was. Also am Anfang kennt bestimmt der einer. Naja.
Produktion.
Jetzt seid ihr rübergegangen, das ist auch ein Schritt, den du deinen Eltern vorgeschlagen hast, euch ja zu spezialisieren, auch gerade den Hof auszurichten auf Bio. Wie wird denn so etwas zertifiziert? Wie bekommt man denn überhaupt diesen Stempel, dass man ja Biolandwirtschaft anbieten kann oder produziert?
Also das ist ein verwaltungstechnischer Akt, der mehrere Prüfungsphasen hat. Erstmal meldet man sich bei einer Kontrollstelle an. Diese Kontrollstelle wird kontrolliert von der Kontrollbehörde. Und die Behörde ist eine Institution, die hier in Sachsen-Anhalt in Bernburg sitzt. Und die Kontrollstelle, unsere, die sitzt in Straubing. Das ist ein bisschen weiter weg, aber die hatten damals sehr viel Fachverstand für Milchvieh. Und deswegen haben wir die ausgewählt. Und der Umstellungsprozess selber, der dauert 2 Jahre. Du beginnst mit der Flächenumstellung. Die Flächen sind dann biozertifiziert nach 2 Jahren Umstellungsphase. In dieser Umstellungsphase hast du mindestens 2 Jahresaudits und unangekündigte Kontrollen. Und die Tiere stellen sich dann nachlaufend um oder parallel. Das hängt aber davon ab, jetzt wird es fachspezifisch, wie viel Futtermittel da sind, ob die schon mit den richtigen Futtermitteln gefüttert werden können und so weiter. Ja, also das ist ein 2-jähriger Prozess. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war nicht leicht. Also ich habe davon nichts in meinem Studium gehabt.
Also, dass du weißt, wie sowas funktioniert, nee, wie man sowas machen kann.
Nee.
Vielleicht hat man das jetzt neuerdings aufgenommen. Das kann natürlich auch sein, ne? Weil eben dieser Wunsch, mehr Bio anzubieten, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass der immer größer wird, aber dass man das dann auch irgendwie vielleicht aktuell in dieses Studium mit aufpackt. Da müssen wir dann eben mal sehen, ob es vielleicht irgendwo angeboten wird. Wäre vielleicht oder würde vielleicht für andere auch vielleicht von großem Vorteil sein.
Ja, würde ich unterschreiben, dass da noch ein bisschen durchdacht werden kann, wie man das Wissen an die Praktiker bekommt. Ich hatte nicht genug Wissen, aber dann ging es schnell. Ich war damals in einer sehr intensiven Phase mit meinem Vater. Wir waren zu mehreren Beratungsveranstaltungen und auch intensiven Telefonaten mit der Kontrollbehörde. Immer wieder die Fristen sind wir durchgegangen, immer wieder abgefragt, weil um sich in diesen Paragraphendschungel erstmal durchzufinden, musst du ganz viele Fälle aufstellen. Was passiert, wenn? Also das hat ja auch was mit einem unglaublichen Betriebsrisiko zu tun. Ja? Du gehst da rein und wenn du scheiterst, das tut dann schon weh. Ne?
Und es hilft dir keiner am Ende,
nee,
oder?
Nee. Und das war wirklich eine interessante Phase. Aber die haben wir gut gemeistert und danach haben wir uns eigentlich Stück für Stück weiterentwickelt. Die größten Herausforderungen der Entwicklung gab es tatsächlich im Ackerbau. Also es gab einen klassisch konventionellen Ackerbau bei uns vorher und der musste umgestellt werden auf einen Kreislaufackerbau im Sinne von Tierhaltung, Wirtschaftskreisläufe, die eigenen Betriebsmittel wieder zurückführen zum Boden. Und wir haben uns da so ausgefeilt, dass wir sogar selber Saatgut nachziehen bis hin zum Populationsmais. Und ich darf sagen, wir haben Effekte auf den Raum, in dem wir leben. Ja, irgendwann vor 3 oder 4 Jahren sagte mein Opa mal, der Wiedehopf ist wieder da.
Ach.
Und ich so, wie, er ist wieder da. Ja, den habe ich 40 Jahre nicht gesehen. Und das war so, wo ich so dachte, da kriegt man so kurz Gänsehaut, ne?
Und da hat sich denn alles gelohnt, diese ganze Bürokratie und so, die du gerade so erwähnt hast.
Ja, das ist ein Punkt, ne?
Ja.
Aber das ist so ein emotionaler Punkt, wo man einfach denkt, diese Schaffenskraft. Dieser Raum, den wir gestalten und dieses Bewusstsein, was wir dafür entwickeln müssen, dürfen, was wir da draußen machen und wie viel, ich sag jetzt mal, Macht wir dadurch haben, das zu beeinflussen und dann im besten Falle zum Positiven zu beeinflussen. Jetzt darf noch mal einer festlegen, was das Positive ist, aber ich finde, wenn nach 40 Jahren der Wiedehopf wieder da ist, und es mehr Mauersegler gibt und die Schwalben auch immer mehr werden, dann haben wir ja was geschafft.
Ich kann ja nur so von unserer Familie sprechen, ich finde schon allein diesen mähfreien Mai so schön. Wenn man sieht, was sich da dann alles irgendwie so abspielt, so an Blüten, was da alles so wächst, das finde ich großartig. Und deswegen kann ich das mit der Gänsehaut und mit dem Wiedehopf auch so ein bisschen nachvollziehen. Finde ich schön, finde ich toll, dass ihr auch diesen Mut und auch ja diese mir auch scheinbar dann auch diese finanziellen Mittel hattet, um das alles so umzustellen und vor allem auch diesen Willen, das jetzt durchzusetzen und zu machen und euch durch diese Bürokratie auch gar nicht habt auffallen lassen. Toll, dass ihr es so durchgezogen habt, finde ich wunderbar. Hat sich denn beim Melken auch irgendwie was verändert? Muss man anders melken, wenn man biozertifiziert ist?
Also der
oder füttern auch?
Ja, durch die Bewirtschaftung der Flächen kommt auch eine ganz andere Fütterung zustande. Also wir haben den Fokus viel mehr auf Leguminosen gelegt, die wir selber anbauen.
Das ist was jetzt genau?
Kleegras, Luzerne, Rotklee, Weißklee. Die Fruchtfolge, also die Bewirtschaftung der Felder, hat sich dadurch sehr stark verändert. Und dadurch kommt auch eine andere Fütterung zustande. Der Melkprozess an sich, also das Handling, das hat sich nicht verändert. Aber es gibt strengere Regularien für die Tierhaltung, also mehr Platz für die Tiere, mehr Tierkomfort. Es gibt sehr starke, strikte Kontrollen bei der Behandlung der Tiere. Ja? Also das gab es auch vorher schon, aber es ist deutlich eingegrenzter, wie man das machen darf und in welchem Umfang. Es ist klar, dass bevor behandelt wird, alles möglich gemacht werden muss, um das Tier auch phytomedizinisch, also mit pflanzlichen Stoffen behandeln zu können. Aber es ist auch klar, es darf kein Tierleid entstehen oder in die Länge gezogen werden, wenn es einem Tier ganz und gar nicht gut ist. Es ist wie beim Mensch, geht man zum Arzt und der Arzt darf natürlich sagen, die Behandlung sieht folgendermaßen aus und bei uns ist das der Tierarzt.
Wir haben ja schon so ein bisschen über diese Biomilch gesprochen. Du trinkst auch nebenbei während unseres Gesprächs Kaffee, auch mit Milch.
Ja.
Die haben wir zur Verfügung gestellt. Es war ganz normale Milch, oder? Ja. Kennst du auch Landwirte, die laktoseintolerant sind? Kennst du solche Leute?
Jetzt muss ich mal in meinem Hinterstübchen graben. Ich glaube, ich kenne keinen laktoseintoleranten Landwirt, aber ich weiß, dass die laktosefreien Produkte stark gefragt sind. Wir haben ja auch einen Bioladen und da haben wir auch das laktosefreie Sortiment drin und die Kunden freuen sich darüber und kaufen das ein. Ja.
Und darauf kommen wir jetzt zu sprechen, auf den Bauer Freigeist, denn du hast irgendwann mal vor geraumer Zeit, wenn es auch 2015 war, ihr hattet ja da schon so ein großes Projekt, hast du 50 Hektar zum Bewirtschaften bekommen. Wenn man sich das mal so vorstellt, gerade in Anlehnung auf die Fußball-Weltmeisterschaft, das sind 70 Fußballfelder. Das ist schon eine Wahnsinnsmenge. Ne? Also gerade hast du deinen Eltern noch geholfen und dann hast du gesagt, ach, ich miete jetzt auch was Eigenes an. Ich weiß nicht, ob man das kaufen muss oder anbieten kann. Warum wolltest du das unbedingt machen? Also was hattest du da im Hinterkopf? Warum hast du diese Herausforderung angenommen?
Es ist Teil der Betriebsstrategie von landwirtschaftlichen Betrieben, dass immer mal Fläche wegbricht und auch Fläche dazukommt. Und ich sehe die Fläche, die für uns da dazugekommen ist, in unserem Betriebsverbund und das heißt, dass ich dort quasi Flächen in den Betrieb reingeholt habe, um die Kühe zu versorgen, um einen Aufwuchs zu schaffen, der als Futtermittel dient. Das ist ganz normales landwirtschaftliches Wirtschaften sozusagen.
Mhm. Also war nur was Wirtschaftliches dahinter oder hast du gesagt, nee, das brauche ich ja zur Selbstverwirklichung?
Ja, das ist eine gute Frage.
Weil du stehst ja auch nie still, ne? Also man hat immer so den Eindruck, dann kommt das noch und es kommt das noch. Auch wenn wir jetzt gleich nochmal auf Bauer Freigeist weiter eingehen, weil da schießen dir auch irgendwie 10.000 Gedanken durch den Kopf, was du eben noch alles machen möchtest. Aber so Stillstand gibt's für dich eigentlich gar nicht.
Naja, guck mal, zwischen 30 und 40, ich würde das jetzt mal so als Powerphase beschreiben, in der man doch sich die Zeit nehmen sollte, das mal auszuprobieren. Und ab 40 bis 50 kannst du dann schon mal sondieren, ob wieder was weg muss.
Mhm, ja, gut. Du hast selbst gesagt, du stehst jetzt kurz davor, ne?
Ja, ich werde 40, ja, dieses Jahr. Und das war die Phase, ja. Mhm. Und tatsächlich, ich bin so aufgebaut, ich bin wie so ein Generator in dieser Schaffenskraft, von der wir am Anfang auch schon gesprochen haben, die zur Selbstverwirklichung führt und einen immer wieder antreibt, einen immer wieder belebt. Du hast es selber auch gesagt vorhin, macht dich glücklich.
Mhm.
Genau, aber ja. Trotzdem gibt es den Punkt, wo auch nochmal geguckt werden muss, ist das jetzt der Weg oder ist es das nicht? Und wenn wir es nicht ausprobiert hätten, dann wüssten wir es auch nicht. Ja, also das ist Teil des Ganzen. Und ob die Betriebsgründung von Linda Becker oder der Flächenzugang ein Ego-Projekt war, nee, ich sehe das als betriebswirtschaftliches Wirken eines Landwirtschaftsbetriebes, wo Flächen dazukommen und auch mal wieder gehen, ja.
Und zu diesen Flächen ist dann irgendwann die Idee gekommen, durch deinen Unruhestand im positiven Sinne,
ja, danke,
dass du Bauer Freigeist gegründet hast, 2018, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Mhm. Was steht dahinter? Also du bist ja nicht alleine auf diese Idee gekommen, sondern auch mit dem Tillmann Dreise, der vorher im Ökolandbauverband, ich hoffe, ich sage jetzt falsch, Ökolandbauverband Naturland war und da so als Berater tätig war. Also hattest du auch so eine Kompetenz an deiner Seite, der genau wusste, was man machen kann, oder?
Also da muss ich ein bisschen ausholen und nochmal einsortieren.
Tillmann, das ist ein Podcast, da kannst du gerne ausholen.
Tillmann habe ich kennengelernt zur Betriebsumstellung der Becker GbR von konventionell auf biologische Landwirtschaft. Weil er war einer derjenigen in den Beratungsgesprächen, die gesagt haben, Umstellung so und Milchviehbetrieb funktioniert so und die Kontrollstelle. Also
dann sind wir bei 2015
nochmal. Da sind wir bei 2015. Und kleine Anekdote, wir alle uninformiert, wartend auf den Naturlandberater und zwar in unserer Küche, also ganz typisch, wie du dir das vielleicht vorstellen kannst, Familienbetrieb, alle sitzen in der Küche und warten auf den angekündigten Termin. Und es klingelte und ich kannte ihn ja vorher gar nicht. Mhm. Wusste auch nicht, wer es war. Und, ich hatte bei dem Verband eine E-Mail hingeschrieben, da kamen 3 Monate erstmal nix.
Auch nicht gegoogelt, wie er aussieht.
Nee, das kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube, da gab es gar kein Profilbild, weil der war 2 Wochen erst bei Naturland.
Ah, okay.
Und ich wusste wirklich gar nicht, wer da auf mich drauf zukommt. Und auch nicht auf meine Familie. Aber dieses Bio-Projekt, das habe ich ja in meiner Familie so ein bisschen angeschoben. Und auf einmal klingelt's und ich mache die Tür auf bei meinen Eltern. Und dann steht da jemand in Birkenstock und Leinenhemd, ohne dass ich das jetzt negativ meine. Aber ich wusste genau in diesem Moment, okay, wenn der jetzt nicht ordentlich was auf der Kirsche hat, ja, und mit uns in die Diskussion geht, weil wir hatten uns versucht schon einzulesen, war nicht das erste Gespräch, dann wird das hier schwierig mit meinem Projekt. Ja, also. Und dann bin ich rein in die Küche, die gute Stube war für diesen ordentlichen Termin vorbereitet. Und dann bin ich rein in die Küche zu meinen Eltern und habe gesagt, so, also Birkenstock und Leinenhemd, aber ihr gebt dem jetzt eine Chance. Und so sind die dann rüber ins Nachbarzimmer und Schnittchen gemacht, Kaffee hingestellt. Und ich habe seine Nervosität schon gemerkt und habe gedacht, oh, das geht schief. Aber er war schlau. Er hat den Naturlandpräsidenten, jetzt muss ich lügen, welche Funktion Peter Warlich damals hatte. Er hatte einen Urgestein aus der Altmark aus dem Naturlandverband zu dem Gespräch dazu gebeten. Der kam eine halbe Stunde später. Und meine Eltern und Peter Wahrlich kannten sich schon, sind immer so aneinander vorbeigeschleift in den vergangenen Jahren. Und dann saßen sie alle an einem Tisch und dann noch Betriebsbegehung und mit Einladung zu seinem Betrieb gleich einen Tag später. Und so kam das. So. Und dann wurden wir erstmal in diesen Prozess geschubst und beraten. Und eine Weile später wurden die Besuche dann mehr.
Und daraus ist dann irgendwann Bauer Freigeist geworden, ne?
Ja, das ist jetzt der nächste Teil. Also wir haben uns dann erstmal kennengelernt. Und in unserer Familie, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist Mut und Offenheit für neue Ideen. Und dann brauchst du immer Generatoren, die das umsetzen.
Du hast dich selbst als Generator
bezeichnet. Ja, genau. Jetzt darf ich nochmal drüber nachdenken. Nach meinem 40. Geburtstag. Da war schon der Gedanke, was können wir denn aus unserer Milch machen? Was können wir denn daraus machen? Und ich weiß, dass meine Mama 10 Jahre vorher mal einen Eiskurs gemacht hat und dann das aber doch nicht weiter verfolgt hat.
Schade, sage ich als Eisfan.
Ich mag auch gerne Eis, am liebsten Stracciatella-Eis. Und dann bin ich mal nach Stendal gefahren, ich weiß gar nicht mehr warum. Und da habe ich im Radio gehört, wie ein Syrer im Radio gesprochen hat und gesagt hat, er ist jetzt seit einem Jahr in Deutschland und er möchte unbedingt den Käse aus seiner Heimat machen. Und er braucht eine Käserei, die das mit ihm im kleinen Maßstab macht. Und wir hatten ja da noch keine Käserei. Aber ich habe beim Radio angerufen und habe gesagt, ich brauche den Kontakt. Ich kann noch keinen Käse machen, aber mit dem Syrischen können wir ja schon mal ausprobieren. Und dann kam.
So wieder beim Thema Mut, ne? Ist cool. Also, dass du einfach anrufst und sagst, okay, kriegen wir schon irgendwie hin.
Und dank des Radios, ja.
Tolles
sitzen
Medium.
Wir ja heute hier. Ja, jedenfalls kam das dann zusammen. Und wir hatten ein Jahr so eine Kennenlernphase. Es gab die Unternehmensform mit ihm. Wir haben Brainstorming gemacht, wie wir das machen wollen. Wir hatten so die ersten Fühler ausgestreckt in Richtung Käsehandwerk. Waren auch bei jemand anderen und haben Käse mitgemacht. Also haben mal geguckt, wie geht das? Kriegen wir das irgendwie hin? Welches Wissen braucht man dafür? Schlussendlich gibt es den Syrer nicht mehr in unserer Firma. Das war nur am Anfang wirklich eine kurze Sequenz. Und aufgehalten hat uns, glaube ich, seine Religion. Und zwar wollte er mit uns gleichwertiger Geschäftspartner werden, aber er konnte keinen Kredit aufnehmen.
Ach so.
Ja, Zinsen sind nicht gern gesehen in seiner Religion. Und damit waren wir keine gleichwertigen Geschäftspartner. Und ich glaube, am Ende war das alles gut, das sollte so kommen. Und dann haben sich unsere Wege wieder getrennt. Aber wir hatten ja schon den GmbH-Vertrag vorbereitet, wir hatten die Technik schon gekauft und dann muss das auch losgehen.
Und was ist euch da sofort aufgeploppt, was ihr macht? Also hat sie denn neben diesem Käse von dem Syrer jetzt auch schon irgendwelche anderen eigenen Ideen, zum Beispiel den Käse, den ihr gerne selbst esst, dass ihr den jetzt selbst herstellt? Oder was waren so die ersten Ideen, die ihr hattet?
Also tatsächlich, bevor wir den syrischen Käse perfektioniert konnten, haben wir den typisch deutschen Käse auch schon gekonnt und sind ja jetzt in anderen Bereichen auch unterwegs. Camembert der Altmark hat auch schon mal einen kulinarischen Stern bekommen.
Ja.
Ist eine 23,
glaube ich, ne? Ja.
Ist eine französische Machart eines Käses. Genau, dann haben wir noch den Crazy Bernie Blue, das ist der Blauschimmelkäse, der geht so in Richtung Stilton.
Aber was ist denn eine französische Machart von Käse? Was unterscheidet die dann eigentlich so von einer deutschen Machart? Oder gehen wir da zu sehr ins Detail?
Nee, wir gehen nicht ins Detail, aber wir können ein bisschen schmunzeln. Also deutsch, typisch deutsch, ist sehr mild und sehr fest bei einem Weichkäse, also bei einem Camembert. Und französisch ist sehr intensiv.
Geruch oder wie?
Geruch, aber auch Geschmack. Also sehr intensive Champignon-Noten. Und vor allen Dingen läuft der. Also der zerläuft. Und ich habe halt typisch deutsche Kunden an meiner Käsetheke, die diesen pappig festen wollen. Das ist dann der deutsche. Und es gibt halt den französischen, der, wenn du den anschneidest, dann macht so richtig blub. Also der läuft so richtig aus seiner Form raus. Ja.
Eine meiner Lieblings Käsesorten ist auch so ein Brie, der auch aus Senf besteht und der auch so zerläuft. Und den mag ich wahnsinnig gerne.
Ja.
Den finde ich schön. Das nur mal so als kleine Anregung, was ihr vielleicht nochmal in euer Angebot mit aufnehmen könnt, obwohl ihr Senfkäse ja auch schon habt.
Ja, stimmt. Mhm. Ja.
Aber das Interessante ist, also ihr habt dann schon mal so ein bisschen was aufgebaut. Also Bauer Freigeist war erstmal da ab 2018 mit deinem Partner zusammen. Und dann, ich meine, du stehst ja nicht still. Dann kam auf einmal, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Crow Farming gab es dann auch noch. Also das heißt, dass man sich eine Kuh leasen, eine Kuh mieten kann. Also wie kommt man denn jetzt auf so einen Trichter?
Ja, das ist eine gute Idee. Die kam gar nicht von mir. Crowdfarming heißt das. Und das ist eine spanische Agentur.
Mhm.
Er hat einer der Geschäftsführer hat in Berlin studiert und ist aber Spanier und hat die Orangenfarm seines Großvaters übernehmen wollen und hat nach dem richtigen Vermarktungsweg gesucht, nach Aranjas del Carmen heißen die, glaube ich, um die Orangen direkt vom Erzeuger zum Kunden zu bringen. Und hat daraus für sich festgestellt, das, was ich hier mache, da gibt es einen ganz großen Bedarf für andere landwirtschaftliche Erzeuger und auch für die Kunden.
Mhm.
Und diese Agentur hat uns dann, glaube ich, 2019 angeschrieben und hat gefragt, ob wir nicht in Deutschland die ersten Milcherzeuger, Käseverarbeiter sein wollen, mit denen sie hier starten können. Und so sind wir zusammengewachsen seit 2019 bis heute, ja.
Wir sind ja auf dich gestoßen, also auf euch vielmehr.
Ja, hat wahrscheinlich uns im Internet gesucht und gefunden. Also,
Altmark eingegeben.
Ja, ich glaube, unsere Keywords waren damals schon gar nicht schlecht und wir sind im Internet relativ weit oben zu finden gewesen für handwerklichen Käse. Ja.
Ich finde diese Vorstellung so toll. Also gerade wenn man die Kuh an sich mag,
mhm,
ja, und sagt, okay, ich miete mir jetzt einfach eine Kuh und die liefert mir dann den Käse, also sprich die Milch erstmal dafür. Wie kommt das an? Wie wird das genutzt von den Leuten?
Wir haben ja sogar einen ganz prominenten Paten. Herr Haselhoff ist ja einer unserer...
Ach, der ehemalige Ministerpräsident.
Ja,
aha,
genau, mhm, genau.
Wie heißt deine Kuh?
Savi.
Ah, okay.
Für Sachsen-Anhalt SA und WI wie für Wiebke ist auf dem Besuch so entstanden.
Ach cool, ja.
Er hat uns auch besucht, er hat seine Kuh besucht. Ich würde den Besuch auch gerne nochmal wiederholen. Die Einladung geht hiermit raus. Wir stehen auch in Kontakt. Ich freue mich darüber, wenn er nach seiner Amtszeit auch gerne nochmal so vorbeikommt.
Und er bestellt auch regelmäßig.
Ja.
Ja, schön, gut.
Also ich glaube, die Bestellung löst seine Frau Gabi aus.
Ja, gut, liebe Grüße an dieser Stelle an seine Frau. Wie sieht denn das eigentlich so konkret aus? Also kann man einfach ins Netz gehen und sagen, okay, die und die Kuh hätte ich ganz gerne und von der hätte ich ganz gerne dann den Käse und die Milch. Ja, wirklich,
ja,
so einfach ist das.
Ja.
Ja.
Also Milch nicht, weil Milch transportieren ist schwierig, aber in der veredelten Form, also in der Form des Käses, gibt es das. Und es gibt es seit 4 Wochen tatsächlich auch unsere erste Fleischbox auf der Seite. Ja.
Ich möchte aber trotzdem nochmal auf den Käse zu sprechen kommen, weil ich habe so ein tolles Bild gesehen von dieser Box Tilly.
Mhm.
Ja.
Ja.
Von diesem schnittigen und recht scharfen Tilsiter.
Ja, der Name hat zwei Bedeutungen. Einmal ist es wirklich ein Tilsiter, aber Tilly, so wird mein Partner von seiner Mama genannt.
Ach, und vielleicht ist deshalb dieses Bild so entstanden. Da riechen nämlich die Kühe an dieser Box mit dem Käse. Jetzt frage ich mal so ganz blöd, meinst du, dass Kühe merken, dass es deren Milch ist, die da verarbeitet worden ist?
Also man vergleicht ja die geistige Kapazität von Kühen mit einem Zweijährigen.
Aha.
Also was die Kommunikation und die Begrifflichkeit sich abzeichnet. Ich denke, dass die Tiere erspähen, erriechen können, dass das was anderes ist als Gras, auf alle Fälle. Aber ob sie den Bezug hinbekommen, dass das ihre Milch ist, das würde ich eher anzweifeln. Aber vielleicht möchte da ja jemand mal ein wissenschaftliches Projekt draus machen.
Meldet sich bei uns. Angeregt. Genau, ja. Wunderbar. Wie viele, von Herrn Dr. Haseloff hast du schon gesprochen, wie viele nutzen insgesamt diese Art von Einkauf? Gibt es da für euch auch immer einen Stopp, weil der nicht mehr hinterherkommt? Oder?
Ja, da stehen wir ja im täglichen Ausgleich mit Crowdfarming. Also wir können zum Beispiel vorausplanen, wir haben 500 Einheiten, die wir zur Verfügung stellen. Oder es funktioniert mal was nicht, dann müssen wir einen Stopp machen. Oder es hat mal was nicht funktioniert, dann wird es später verschickt. Tatsächlich kannst du dir vorstellen, dass wir zwischen 3.000 und 5.000 Boxen pro Jahr europaweit versenden.
Das ist viel, ne?
Ich finde es viel, ja. Aber ich freue mich natürlich, wenn wir mehr davon begeistern können.
Sind die denn kostenintensiv? Manche denken ja auch mal so, wenn das Stichwort Bio oder dieser Stempel Bio drauf ist, dass es gleich automatisch 2-3 Euro teurer ist.
Krisenresilient würde ich es beschreiben. Also da wäre vielleicht auch nochmal ein Faktencheck notwendig, aber die Kosten bei den Bioprodukten sind in den Krisenzeiten nicht so stark gestiegen wie bei anderen Produkten, weil wir unsere Konzentration darauf setzen, resilient zu sein, eigene Kreisläufe zu nutzen, darin besser zu werden. Und was natürlich dann teurer wird in der Zeit, ist die Logistik. Ja, also da.
Das ist der höchste Kostenfaktor bei euch, ja? Oder?
Nee, die Rohstoffe, Personal, Logistik, das sind so die höchsten Kosten bei uns, das stimmt. Aber wir vor Ort legen unseren Preis fest daran, was wir brauchen, um das Lebensmittel herzustellen, erzeugen und an den Kunden geben zu können. Und darin einbegriffen sind zum Beispiel auch Kosten für den Wiederhopf. Also, weil wir vieles anders machen und das arbeitsintensiver ist, ist das Produkt auch etwas teurer. Ja, aber es ist krisensicherer.
Wirkt sich denn der kulinarische Stern, versuchen wir wieder den Bogen zu schlagen, denn auch auf diese ausgezeichneten Produkte aus? Also merkt ihr, dass das dadurch der Verkauf stärker ist? Wie zum Beispiel, du hast diesen Camembert der Altmark angesprochen oder im letzten Jahr habt ihr für den geräucherten Schnittkäse den kulinarischen Stern bekommen. Ihr werbt natürlich auch damit, aber merkt man das auch, dass dadurch der Verkauf angekurbelt wird?
Also wenn der kulinarische Stern vergeben wird, steigen nicht morgen die Verkaufszahlen. Also das ist es nicht, aber das ist ja ein stetiger Prozess. Die AMG, die diese Veranstaltung organisiert, die hat ja nicht nur die Preisverleihung, sondern wir werden beworben auf der Grünwoche. Wir sind in ganz vielen anderen Medien zu sehen, zum Beispiel im MDR oder dann kommt nochmal ein Zeitungsartikel und dergleichen. Und das ist auch ein wichtiges Fund, weil wir werden dadurch sichtbarer, es schleift sich ein bei den Kunden, wir kommen wieder mal in den Geist und dann wieder auf den Gaumen.
Ich höre dir so begeistert zu, dass ich jetzt völlig vergessen habe, wo mein Faden
das
ist.
Das gefällt mir doch sehr gut. Ja.
Weil du natürlich, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass du auch nicht stillstehen kannst, sondern dass du immer irgendwie was im Kopf hast. Und deshalb habt ihr auch dafür gesorgt, dass mehr als 200 Leute, die bei euch im WIPKE wohnen, auch rund um die Uhr Einkaufsmöglichkeiten haben, indem du so einen Shop gegründet hast, so einen Dorfshop. Wie sieht der genau aus? Also Heimatmarkt, hast du das Ganze genannt, 24/7, kannst du da einkaufen. Beschreib mal, wie du erstens auf diese Idee gekommen bist, was es dort alles zu kaufen gibt, wie das Ganze funktioniert.
Ja, ich mag vielleicht einen Satz noch vorweg sagen und zwar, du sagst immer, du machst das. Ich bin bei allem nicht alleine. Ja. Ich bin nicht alleine im Landwirtschaftsbetrieb, da gibt es meine Familie und unser Team und ich bin auch nicht alleine in der Käserei, da gibt es auch ein tolles Team und ich bin auch nicht alleine in den Ladengeschäften. Also,
finde ich schön, dass du es nochmal erwähnst, finde ich gut. Und das war jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint den anderen gegenüber, sondern weil du heute so mein Gesprächspartner bist und ich dich direkt fokussieren kann. Aber natürlich denke ich auch an die anderen. Umso schöner ist es, dass du die jetzt auch gerade nochmal erwähnt hast. Ja, liebe Grüße.
Liebe Grüße und vielen Dank, dass ich mag das auch nochmal sagen. Bevor ich hierher gefahren bin, habe ich nochmal so einen Support von meinem Team bekommen, auch aus der Käserei. Meine Käsereileitung hat mir geschrieben und hat nochmal so 3-4 Sätze geschrieben, die auch schwierige Zeiten beschrieben haben und hat mich so hierher geschickt mit richtig viel Power.
Schön.
Und Das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Also wirklich vielen Dank an alle, die mit uns das täglich machen. Du merkst es.
Man sieht es ja gerade an, aber es ist schön. Ja. Schön, dass es einen noch so berührt. So
ja, das ist toll. Ja.
Ja. Wie viele Menschen arbeiten? So, mit wie vielen Menschen arbeitest du zusammen?
Also die Köpfe, das sind 12 in der Landwirtschaft, 8 bis 10 in der Käserei, nochmal 2 bis 4 in den Ladeneinheiten.
Sie arbeiten ja nicht nur für dich, sondern wenn du das jetzt gerade so beschrieben hast, was sie dir geschickt haben, so als Support, die stehen auch dazu. Mhm. Ja, sie sind stolz auf das, was sie machen und machen es gerne. Und das finde ich toll. Das ist das Höchste, was man sich, glaube ich, mit dem Lohn gar nicht erkaufen kann, sondern alleine mit dieser Leidenschaft etwas zu schaffen. Und das finde ich großartig.
Ja, heute früh habe ich auch von einer Verkäuferin von uns eine Sprachnachricht bekommen und sie hat heute einen langen Tag, weil ich hier bin und ich sie völlig alleine lasse.
Sollen wir den Namen ruhig mal sagen?
Danke, Berit. Und sie hat so heute früh eine Sprachnachricht reingeschickt und sagte, boah, ich habe so richtig Bock. Und ich habe so gedacht, wow, diese Energie, das ist so toll. Und wenn ich diesen Raum, und das ist jetzt nicht der ländliche Raum, sondern das ist der Wirkungsbereich mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Wenn ich da einen Raum schaffen kann, dass die das Gleiche fühlen wie du und ich. Also, ich habe Bock, ich mache das gerne. Dann bin ich da angekommen, wo ich eigentlich hin will.
Könntest du diese Kraft, diese Power, diese Leidenschaft auch irgendwie mal auch noch woanders hinsetzen? Könntest du dir mal vorstellen?
In meiner Beziehung? Ja. Also in meiner Partnerschaft? Ja.
Könntest du dir vorstellen, dass sie irgendwann auch mal wegzieht aus Sachsen-Anhalt?
Ach so, räumlich, siehst du das?
Ja.
Also es würde mir, es ist nie unmöglich. Wir wissen nicht, was kommt. Also man darf sich da nicht verschränken. Alles, was du hast, hast du nur in dir. Alles andere ist Schall und Rauch. Aber der Neuanfang wäre schwer, weil es wird lang dauern, da wieder hinzukommen. Ja, also das beginnst du nicht von heute auf morgen und bist da in einem Jahr wieder. Ja.
Aber warum sollst du es tun? Also Sachsen-Anhalt ist für mich persönlich das schönste Bundesland der Welt. Ja, und das meine ich wirklich ernst. Ich bin auch ein bisschen rumgekommen. Ich weiß, wie
Was
toll
ist
das ist.
Was ist das Schönste für dich an Sachsen-Anhalt?
Ach, dass so abwechslungsreich ist, ja. Dass du, wir reden jetzt gerade über einen für mich persönlich auch der schönsten Landstriche mit der Altmark. Mhm. Ich finde den Harz großartig. Ich finde Burgenlandkreis, finde ich zauberhaft. Da musst du eigentlich auch gar nicht in Urlaub fahren. Diese Berge und so, diese Weinregion, die wir dort haben. Mhm. Bei euch das Ländliche, das erinnert mich auch so an die Zeit, da wo ich aufgewachsen bin, aus Friesland. Ich finde.
In the middle of nischt.
Ja, ja, genau. Und dann hast du auch noch zum anderen solche tollen Städte wie Dessau mit Bauhaus. Eine tolle Kunstart, die ich wahnsinnig gerne mag.
Quedlinburg, unheimlich schön.
Dann lebe ich in Halle mit den ganzen Studenten an der Burg in der Nähe, mit der Peisnitz. Also meine Familie, die dort aufgewachsen ist. Magdeburg liebe ich, da sind 2 meiner Kinder zur Welt gekommen. Auch so toll, was alles von dieser Stadt ausgeht. Auch durch den Fußball natürlich und sowas. Ich finde
Handball
natürlich deutscher Meister. Ich finde, aus diesem Bundesland könnte eigentlich so viel Kraft ausgestrahlt werden in die ganze große, weite Welt. Darüber haben wir ja vorhin am Anfang schon mal gesprochen. Wird alles noch ein bisschen unterschätzt, weil nämlich sich die Städte an sich auch, glaube ich, noch ein bisschen unterschätzen.
Ja.
Und jetzt sind wir so ein bisschen davon abgekommen, dass du für diejenigen, die auf dem Dorf leben, ja leider auch nicht so die großartigen Möglichkeiten haben wie die Städter. Aber du sorgst dafür, dass man rund um die Uhr einkaufen gehen kann mit deinem Heimatmarkt. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was gibt's da?
Stimmt, wir sind wirklich abgekommen von der Frage. Ich habe uns da nicht hingebracht.
Nee, aber es war nochmal emotional.
Ja,
das fand ich auch schön.
Tatsächlich lohnt sich ein Ladengeschäft in einem Dorf wie Wiebke nicht. Also ein klassisches Ladengeschäft mit einer Personalbesetzung. Das kann man nicht durchhalten, ne? Weil das Personal, das musst du auch bezahlen. Und dann war ich ganz lange auf der Suche nach einer Möglichkeit, dort eine Einkaufsmöglichkeit zu schaffen. Und die Systeme, die digitalen Systeme sind heutzutage immer besser geworden. Und es gab mehrere Anbieter am Markt. Es gibt Dorfladenbox, das war ein österreichisches System, und Lockbest, das, was wir aktuell haben, mit dem wir aktuell arbeiten. Das ist einfach eine Kundenkartei, eine EDV, und du kannst dich dann einloggen mit einem QR-Code und kannst einkaufen gehen. Genau. Cool. Und schön. Das ist einfach zur Nahversorgung. Ich habe mal gehört, man bezeichnet das als Klebfaktoren des ländlichen Raums. Finde ich schön.
Bedeutet genau was? Also
ja, wir mussten am Anfang so ein bisschen kämpfen, dass wir 24/7 aufmachen dürfen.
Ah, okay. Mhm.
Und dafür mussten auch noch ein paar Gesetze ausgelegt werden. Und das wurde auch getan auf Landesebene. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, dass Hofläden wie wir auch wirklich 24/7 aufhaben dürfen. Und in diesem Prozess wurden wir als Klebfaktoren des ländlichen Raums bezeichnet, sodass wir Menschen nicht nur touristisch bei uns halten, sondern auch einen gewissen Standard bieten können, um im ländlichen Raum zu leben.
Viel Wahres dran.
Ja.
Mhm. Abschließende Frage, obwohl es schade ist, dass wir schon zum Schluss kommen, aber nach einer gewissen Zeit. Und ich merke,
wir können es nicht ändern.
Aber ich merke, dass auch wenn du im nächsten Jahr 40 wirst, wie du erwähnt hast, und vielleicht ein bisschen ruhiger wirst, habe ich fast den Eindruck, wir treffen uns nochmal und erzählst über deine neuesten Projekte, die dann noch kommen werden. Aber ich habe eine abschließende Frage, die ich jedem Gast stelle. Wenn du nur ein Produkt aus Sachsen-Anhalt mit auf eine einsame Insel nehmen dürftest, was wäre das bei dir?
Rückfrage. Ist das das, was ich nochmal unbedingt essen will? Oder ist es, weil ich nichts anderes habe und mich dadurch retten kann?
Das kannst du so auslegen, wie du möchtest. Und du kannst nehmen, was du möchtest. Aber es ist nur eine Sache. Nur ein Produkt aus Sachsen-Anhalt.
Nur ein Produkt aus Sachsen-Anhalt. Da muss ich natürlich was von uns nehmen. Und dann denke ich an den Wiesenkäse von uns. Das ist ein großes Rad Käse, 6 Kilo.
Sollte reichen.
Damit kann ich erst mal eine Weile lang überleben. Aber der reift auch noch aus. Der wird mit der Zeit immer besser. Und deswegen nehme ich den mit. Und ich mag natürlich Käse total gerne. Also es gibt viel Käse bei uns und in meinem Leben, aber...
Jeden Tag? Gibt es jeden Tag Käse?
Ja, tatsächlich ja. Es ist auch ein Qualitätstest. Wenn das bei uns auf dem Frühstückstisch liegt oder zum Abendbrotessen, dann ist es gibt jeden Tag einen Qualitätstest.
Ich habe schon angedeutet, wir sehen und hören uns bald wieder. Mhm. Ich danke dir erstmal für diese Folge von Tapper trifft. Dankeschön. Linda Becker vom Bauer Freigeist aus Wiebke bei Gardelingen in der Altmark. Ganz lieben Dank für deinen Besuch und deine Einblicke.
Ja, Holger, vielen Dank auch für deine Zeit. Also es war überraschend für mich. Im Sinne von alles neu.
Ja.
Habe ich auch noch nicht gemacht. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Das freut mich. Weiter geht's in der nächsten Folge mit jemandem, der mit 64 wieder die Schulbank drückt, ein Familienunternehmen leitet, das es seit 390 Jahren in Wernigerode gibt und dafür sorgt, dass wir in Sachsen-Anhalt durch neue Konditorinnen und Konditoren leckere Torten essen können. Wir sprechen mit Michael Wieker, unter anderem Betreiber des Cafés am Markt in Wernigerode und neuerdings Tortenphilosoph. Und dir, lieber Linda, nochmal herzlichen Dank.
Danke.
Tapper trifft. Der Podcast mit Geschmack. Unterstützt vom Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt.